1995 meldete sich in Frankreich etwas zurück, was längst postmodern für überwunden geglaubt wurde. Ein Massenstreik sorgte für einen heißen Winter in Frankreich. Was waren die Gründe für die soziale Bewegung, die verschiedenste Teile der französischen Gesellschaft, Schülerinnen, Studentinnen und Arbeiterinnen, mobilisierte? Der Anlass für die Streikbewegung war die geplante Umstrukturierung im Staatshaushalt. Chirac hatte gegenüber der EU, der Europäischen Union, das Versprechen wahrzumachen, den Staatshaushalt zu sanieren und damit die Bedingungen der Währungsunion zu erfüllen. Und der Technokrat war und ist wild entschlossen, den Entsprechungen nachzukommen. Was ist von der Streikbewegung geblieben? Welche Erfolge konnten sich die Arbeiter und Arbeiterinnen erkämpfen? Und wie sieht die Situation zwei Monate nach den großen Streiks in Frankreich aus? Wir befragten dazu Bernhard Schmidt, Junge Weltkorrespondent aus Paris.
Also die Zeit der großen Bewegung ist mit Sicherheit erstmal fürs Erste vorbei. Es ist zwar wieder eine Aktionswoche angekündigt, eine gewerkschaftliche Aktionswoche für die Woche vom 5. bis 11. Februar, also die nächste Woche, aber das ähnelt nicht den großen Bewegungen, die wir im Dezember gesehen haben. Also Basisaktivisten der Gewerkschaften haben mir gegenüber selbst erklärt, dass sie davon nur aus den Zeitungen erfahren hätten und dass die angekündigte Aktionswoche starke Züge von Wahlkampf für die anstehenden Betriebsratswahlen hätte, zum Beispiel bei der Eisenbahn Ende März.
Jetzt gab es ja Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, diesen sogenannten Sozialgipfel. Was kam denn da eigentlich bei rum?
Also es gab keine verbindlichen Ergebnisse. Es ging in der Hinsicht ein bisschen aus wie das Hornberger Schießen. Aber es wurde ein neuer Stein des Anstoßes gesetzt für die Debatte um die Arbeitszeitverkürzung. Die Debatte läuft zurzeit verstärkt in die Richtung, starke Arbeitszeitverkürzung mit Lohnverlusten zu schaffen. Es gibt eine Debatte um die 32-Stunden-Woche, die aber dann auch nur zu 80% bezahlt wird. Dafür gibt es einen Gesetzesentwurf, der 1993 verabschiedet worden ist, der in erster Lesung dann aber nicht weiterverfolgt wurde, der jetzt wieder in die Debatte gekommen ist. Es gibt eine verstärkte Debatte um Flexibilisierung von Arbeitszeiten, angeblich um Arbeitsplätze zu schaffen. Es gibt ein Abkommen, was Ende Oktober von der großen Gewerkschaft, von der CFDT, mit den Unternehmern geschlossen worden ist, was vorsieht, die Arbeitszeit nicht mehr wöchentlich, sondern jährlich zu berechnen. Das wird aber im Endeffekt sehr arbeitsplatzfeindlich sein, weil die bestehenden Arbeitskräfte dann besser ausgenutzt werden vom Betrieb, weil die Leute dann nach den Bedürfnissen des Betriebes arbeiten, nach Auftragslage. Eine Woche 25 Stunden, die andere Woche vielleicht 48 Stunden.
Und diese Diskussionen und Debatten, die spielen sich wahrscheinlich über den Köpfen der Arbeiter und Arbeiterinnen ab. Wie nehmen die denn diese Diskussion da auf?
Also es gibt eine Umfrage, die von einem nationalen Forschungszentrum zusammen mit einer Gewerkschaft gemacht worden ist zum Thema Arbeitszeitverkürzung. Demnach sagen 88%, dass Arbeitszeitverkürzung unbedingt notwendig sei. 88%, um mehr vom Leben zu haben, um sich um die Kinder kümmern zu können und so weiter. Und auch, was von vielen Leuten genannt wird, um neue Einstellungen zu ermöglichen. Mhm. Und gleichzeitig sagen, ich kann gerade mal die Prozentzahlen holen, die liegen irgendwo in der Nähe. Gleichzeitig gibt es deutliche Mehrheiten gegen Lohnverluste. 9% sind bereit, selber Lohnverluste zu ertragen. Im Austausch gegen Arbeitszeitverkürzung 14% sagen, Lohnverluste nur für ab einer bestimmten Einkommensgrenze, sind aber selber bereit, solche zu ertragen, während aber 27% sagen, Lohnverluste nur für höhere Einkommen, die sie nicht mehr betreffen, und 36% sind gegen Lohnverluste überhaupt im Vergleich gegen Arbeitszeitverkürzung. Das Interessante ist, dass es in den oberen Lohngruppen 85% sind, die sagen, ja, wir sind bereit zu Lohnverlusten im Vergleich gegen Arbeitszeitverkürzung, während ab einer Einkommensgrenze von zwischen 12 und 15.000 Franc pro Monat, also umgerechnet 4.000 bis 5.000 Mark pro Monat, unter der Einkommensgrenze die Zustimmung für Lohnverluste im Vergleich gegen Arbeitszeitverkürzung sinkt. Das heißt, dass sich viele es einfach nicht mehr leisten können. Die Tatsache, dass obere Einkommensgruppen bereit sind dazu, werden untere Einkommensgruppen dazu nicht bereit sind, obwohl sie sagen, Arbeitszeitverkürzung ist unbedingt notwendig, zeigt, dass bei Lohnverlusten eine bestimmte Grenze erreicht ist, wo viele Leute sich das einfach nicht erlauben können, finanziell, um ihr Leben zu finanzieren.
Und sind die Leute aber auch unter Umständen dafür bereit, wieder auf die Straße zu gehen? Wie wurde denn dieser große Streikzyklus vom Dezember verarbeitet? Wurde das eher als was Positives gesehen oder eher als eine Niederlage?
Also während des Streiks war der Streik immer sehr populär. Es waren immer um die 60%, die den Streik befürwortet haben und die ihre Sympathie äußerten. Heute, es ist an der Oberfläche nicht so genau zu sehen. Man muss also ein bisschen die unterschwellig vorhandenen Strömungen beobachten. Ich denke, es sind Erfolge erzielt worden, unter anderem die Abwehr der Angriffe auf Rentenregelungen im öffentlichen Dienst. Insofern gibt es sicherlich ein Bewusstsein, dass Leute mit erhobenem Kopf daraus hervorgehen, aber andererseits gibt es eine gewisse Kartestimmung, unter anderem, weil die Lohnverluste jetzt greifen. Zum Beispiel bei der Bahn sind die Lohnverluste, die um einen Monatslohn herum betragen, auf die kommenden 6 Monate verteilt worden, damit sie nicht auf einmal greifen. Das trägt natürlich dazu bei, dass so eine gewisse Kartestimmung greift. Und in vielen Betrieben finden jetzt nachträglich Repressalien statt gegen Leute, die bei der Streikbewegung aktiv gewesen sind. Ich war zum Beispiel letzte Woche in der Betriebskantine eines größeren Postamtes, wo ich während des Streiks eine Vollversammlung besucht hatte. Und da haben Leute mir erzählt, dass jetzt nach und nach Leute einzeln vorgeladen werden, wo man ihnen dann halt so einschüchternde Fragen stellt nach dem Motto, meinen Sie nicht, dass Sie vielleicht für diesen Beruf ungeeignet sind? Oder Leute, die Briefträger sind in sehr überlasteten Gebieten, wo sehr viel Post anfällt, die werden dann vorgeladen und es wird ihnen gesagt, sie arbeiten zu langsam, so geht das nicht und so weiter.
Kannst du vielleicht noch näher auf diese ganzen Repressalien eingehen, weil die Streiks hatten ja auch durchaus militante Züge und was kommt denn da auf die einzelnen Leute zu?
Also ich denke, in vielen Betrieben wird es solche Repressalien geben, es gibt aber auch von staatlicher Seite her Repressalien, die jetzt greifen. Das ist in einzelnen Städten besonders konzentriert, gerade in Montpellier, wo zusammen mit der westfranzösischen Stadt Nantes im Dezember besonders militante Auseinandersetzungen waren und wo die Bewegung besonders verankert war. In Montpellier sitzen inzwischen 21 Leute in Haft wegen der Demonstration im November, wobei 9 Urteile über 6 Monate betragen und 4 Urteile 1 Jahr, wobei die meisten Urteile ohne Bewährung sind. Da sind teilweise Leute relativ wahllos herausgegriffen worden. Einer, ein Kind arabischer Immigranten, also eine besondere Zielgruppe der französischen Polizei, ist am Bahnhof abgegriffen worden, wo er die Fahrpläne studierte. Dann wurde gesagt, bewaffnete Zusammenrotte mit der Demonstration, weil er zufällig ein Messer bei sich trug und bekam 8 Monate Haft.
Was kannst du denn jetzt sagen über die allgemeine Stimmung? Es hat ja da durchaus Verbindungen gegeben. Es sind Schüler und Studentinnen und Arbeiter gemeinsam auf die Straße gegangen. Es hat partiell auch Verbindungen gegeben, organisatorische Verbindungen, die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so greifbar sind, die sich aber vielleicht unter Umständen wiederbeleben lassen. Siehst denn du da vielleicht auch dann neue Chancen?
Also es gibt sicher ein Element gesellschaftlicher Solidarität, was sich in diesem Streik entwickelt hat. In vielen Städten, wo die studentische Bewegung mit den Bewegungen der Beschäftigten zusammengelaufen sind, also nicht überall, so nicht auf nationaler Ebene, in einzelnen Städten, gerade in Paris, hat man bei Studierenden oft noch das Bewusstsein, wir sind doch die künftige Elite und wir haben damit nichts zu tun. Aber in anderen Städten, gerade an den Universitäten, die mal gebaut worden sind, um gerade in Provinzstädten, um den Arbeiterkindern das Studium zu ermöglichen, da war es tatsächlich so, dass die Bewegung der Studierenden und der Lohnabhängigen weitgehend zusammengelaufen sind. Das ist ein Element gesellschaftlicher Solidarität, was sich gebildet hat. Oder auch zum Beispiel mit denen, die ausgegrenzt sind, mit den Leuten, die keine Arbeit haben. Wenn zum Beispiel die Beschäftigten bei der Metro in Paris Sonderfahrten, nächtliche Sonderfahrten während des Streiks unternehmen, damit die Obdachlosen in Beherbergungszentren gefahren werden, weil sie nicht mehr in der Metro pennen können. Oder wenn während des Streiks in ärmeren Vierteln trotzdem die Leute dafür sorgen, dass die Arbeitslosen ihre Schecks kriegen und so ein informelles Verteilungssystem für Briefe, für Arbeitslosenschecks und Arbeitsamtschecks und so einrichten. Das kann man sicherlich, wie du richtig sagst, nicht greifen, das sind keine formellen Strukturen, aber das wird sicherlich, wenn es wieder zu einer Bewegung kommt, wird man darauf zurückgreifen können.
Zu einer ähnlich optimistischen Einschätzung gelangt Nicole T., die im Dezember Frankreich bereiste und für die nächste Ausgabe der Hamburger Zeitschrift Die Aktion einen sehr lesenswerten Text über die sozialen Bewegungen in Frankreich verfasste, in dem sie unter anderem über die Dezemberereignisse Folgendes schreibt.
Nun ist es gut möglich, dass diese Bewegung die Eröffnung einer Zeit der Erneuerung der Kampfbereitschaft markiert. Für viele Jugendliche sind diese drei Dezemberwochen die erste große Kampferfahrung. Für alle ist dies der erste große branchenübergreifende Streik und die erste große Bewegung seit 20 Jahren. Die Lust am kollektiven Kampf, das Gefallen, seine Revolte öffentlich äußern zu können, das wiedergefundene Zusammenleben sind Motivationen, deren Kraft man nicht unterschätzen darf. Andererseits haben die branchenübergreifenden Kontakte Anfänge autonomer Netze entstehen lassen, die nur danach verlangen, wieder lebendig zu werden.